Psychologie fürs Klassenzimmer. Forschung zu Schule und Unterricht, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte. Ein Podcast mit Benedikt Wisniewski.
Hallo und herzlich willkommen zu Psychologie fürs Klassenzimmer. Heute mit einer Spezialausgabe, in der ich mit dem Bildungsjournalisten und Lehrer Alexander Brandt über sein Buch Die Bildungsweltmeister spreche. Alexander hat über 6 Monate hinweg Schulen in Ländern besucht, die in den PISA-Untersuchungen besonders gut abschneiden. Mich interessiert, was er erlebt und gesehen hat und vor allem, ob und wie Erkenntnisse der psychologischen Forschung in erfolgreichen Bildungsländern umgesetzt werden. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Lieber Alexander, ganz herzlich willkommen bei Psychologie fürs Klassenzimmer.
Guten Morgen, Ben.
Und schöne Grüße nach Hamburg.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Ja, du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Bildungsweltmeister und es ist entstanden auf einer langen Reise um die Welt. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie es zu dem Buch gekommen ist und wie es entstanden ist?
Ja, ich interessiere mich schon seit vielen Jahren dafür, für interkulturelle Unterschiede, insbesondere bei Schulsystemen. Ich hab selber einen internationalen Hintergrund. Meine Mutter ist Amerikanerin, mein Vater ist Deutscher und ich habe auch als Schüler Zeit in den USA verbracht. Und es war so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, wie anders Schule sein kann und wie interessant es doch ist, so einen Vergleich zu ziehen zwischen der eigenen Schulrealität und deren anderen Kulturkreisen. Und dann war ich auch im Lehramtsstudium ein paar Mal im Ausland auch, habe auch dort dann so die Bildungssysteme verglichen und es war einfach super spannend für mich, so diese Welten zu vergleichen und auch, weil es das Spektrum des Möglichen erweitert hat, was man selbst sich für Schule vorstellen kann und was Bildung auch ausmacht. Und das war eine Situation, also diese große Reise, 6 Monate, die ich unterwegs war, habe ich so aufgeteilt in einmal 5 Monate und das war so, und einmal so noch einen Monat und diese 5 Monate, diese erste große Reise war direkt nach meinem Lehramtsstudium und es war so eine Phase in meinem Leben, wo sowieso ein großer Umbruch da war, bei dem ich kein Haus, keine Kinder, keinen Job hatte und ich dachte, das ist doch der perfekte Zeitpunkt, so ein Sabbatical zu machen und auf die Walz zu fahren. Und ich habe mir überlegt, es wäre doch spannend, systematisch verschiedene Länder und deren Schulsysteme anzuschauen. Und nicht nur 1-2 Tage, wie man es vielleicht der eine oder andere schon mal gemacht hat, aber so wirklich mehrere Wochen in diese Länder einzutauchen. Und habe mich dann dazu entschieden, 4 der großen PISA-Gewinner der letzten Jahre zu besuchen. Finnland, Estland, Japan und Singapur. Und habe einfach angefangen, Schulen anzuschreiben in diesen Ländern. Ich habe gefragt, kann ich bei euch hospitieren? Ich habe angeboten, selber Unterricht zu halten, was auch einige dann angenommen haben, das Angebot. Ich habe angeboten, über Deutschland Vorträge zu halten für die Schülerinnen und Schüler. Und ich war doch erstaunt, wie viele Ja gesagt haben. Also ich habe wirklich ganz, ganz tolle Schulen gesehen. Ich habe insgesamt 30 Stück besucht ungefähr, über die 4 Länder verteilt. Und diese erste große Reise war kurz vor Corona. Und jetzt war ich im letzten Schuljahr nochmal in jedem Land eine Woche, um zu sehen, was sich eben verändert hatte in diesen paar Jahren zwischen den Reisen. Und habe dann das auch diese Recherchen auch benutzt, um dieses Buch zu schreiben. Weil das mir so ein großes Anliegen war. Ich habe so viele tolle Sachen entdeckt und so viele tolle Menschen getroffen und das wollte ich irgendwie auch anderen Lehrkräften, anderen Leserinnen und Lesern zur Verfügung stellen, diese Erfahrung.
Bevor wir auf deine einzelnen Eindrücke eingehen, du bist ja heute in einem Podcast über Bildungsforschung und normalerweise spreche ich über Studien nicht mit Menschen. Ich habe aber in deinem Buch mindestens 15, wahrscheinlich sind es sogar mehr, ich habe mindestens 15 Themen aus den Folgen von Psychologie fürs Klassenzimmer wiedergefunden. Und mich würde interessieren, hast du, als du in die Länder gereist bist, da schon mit einer bildungswissenschaftlichen Brille drauf geschaut? Oder hat sich der Bezug zur Bildungsforschung erst durch die Beobachtungen im Nachhinein ergeben?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube nicht explizit. Ich habe mich schon im Studium vielleicht mehr als das übliche Maß mit Bildungsforschung beschäftigt. Ich habe viel gelesen, also auch viele, viele englische Fachbücher, die vielleicht nicht im Studium wirklich behandelt wurden und auch einfach sehr interessiert an dem ganzen Thema. Und bin natürlich dann mit dem gewissen Blick vielleicht in diese Länder gefahren oder mit dem gewissen Hintergrundwissen. Es war jetzt nicht mein Anliegen, auf Spurensuche zu gehen und zu sagen, ja, wo ist dieses bildungswissenschaftliche Konzept? Also da irgendwie mit so einer Brille zu fahren. Und dann ist mir dann doch im Nachgang dieser Reise, als ich dann nochmal damit beschäftigt habe, sind mir dann so Muster aufgefallen, die sich dann doch so ein bisschen bestätigen lassen mit den Ergebnissen der Forschung. Und auch viele Erkenntnisse habe ich dann erst bei der zweiten Reise, Jahre später irgendwie gesehen. Ich habe in Estland ein großes Kapitel zur Lesekompetenz, wo es auch viel darum geht, wie wichtig doch Hintergrundwissen und Vorwissen für Lesekompetenz oder Leseverständnis ist. Und dass Estland einfach in der Kultur sehr viel eine Freude am Wissen vermittelt und eine Freude an der Allgemeinbildung vermittelt. Und diese Verbindung habe ich zum Beispiel erst bei der zweiten Reise für mich gefunden. Also es ist, glaube ich, so ein iterativer Prozess. Man erkennt irgendwas, sieht irgendwie ein Muster, man liest in der Forschung und man versucht irgendwie, oder sieht dann diese Verbindungen. Und das war mir eben auch ein Anliegen im Buch, diese Verbindungen darzustellen, dass man eben, man erfährt was über diese Schulen und diese Schulsysteme und auch ganz viele Anekdoten und Erzählungen und Geschichten. Aber ich habe wirklich versucht, das mit Ergebnissen der Bildungsforschung eben zu verknüpfen. Und auch diese, um das dann ganz konkret zu machen. Und da bleibt nicht nur in der Theorie, ach, das sagt die Forschung, sondern wirklich, wie setzen diese Lehrkräfte, diese Schulen, diese Forschungsergebnisse in der Praxis um?
Ja, also mir ist beim Lesen extrem aufgefallen, wie viel man in diesen Ländern tatsächlich wiederfindet, was aus der Forschung bekannt ist. Und vieles, was du als positive Merkmale dieser Bildungsweltmeister identifiziert hast, und da kannst du mir gerne widersprechen, aber nach meinem Eindruck ist es ziemlich so genau das Gegenteil von dem, was in Deutschland en vogue ist. Mir ist es besonders aufgefallen in den Kapiteln über Finnland und über Singapur. In Finnland war man in den PISA-Vergleichsuntersuchungen im Jahr 2000 noch Spitzenreiter. Und du schreibst im Buch, dass es zu dieser Zeit auch eine sehr enge Verzahnung gab zwischen Bildungsforschung, Bildungspraxis und Bildungsadministration. Und dann wurden diese drei Bereiche immer mehr entkoppelt und die Bildungsadministration hat zunehmend auf unzureichend wissenschaftlich abgesicherte Konzepte gesetzt, wie etwa die starke Reduktion der Steuerung von Unterricht durch Lehrkräfte oder eben diese berühmt-berüchtigten 21st Century Skills. Und interessanterweise nicht nur gegen den massiven Protest der Personen aus der Forschung, sondern auch gegen den massiven Protest der Personen aus der Praxis. Du benutzt ja im Buch auch den Begriff der Hypes.
Ja.
Da möchte ich auf Folge 19 aus Staffel 1, glaube ich, verweisen. Also man hat sich abgewendet von dem ursprünglichen Konzept, sehr stark auf die Ergebnisse der Bildungsforschung zu setzen und hat dann zunehmend halt das berücksichtigt, was gut klingt, was modisch ist und was eben auch in Deutschland zu den Konzepten gehört, wo dann Personen zu den sogenannten Leuchtturmschulen pilgern. Wie siehst du das?
Ja, also ich versuche ja wirklich einen sehr differenzierten Blick auf diese Systeme zu werfen. Und das sind keine Utopien und auch Finnland ist keine Utopie. Es gab eben in den letzten 20 Jahren einen großen Rückgang bei den PISA-Leistungen. Es ist immer noch überdurchschnittlich und Finnland macht immer noch vieles richtig, gerade bei der Lehrerausbildung und bei der Bildungsgerechtigkeit zum Beispiel. Da habe ich auch extra Kapitel dazu. Aber eben diese große Frage, was kann für diesen Rückgang in den PISA Leistungen verantwortlich sein, da habe ich auch ein ganzes Kapitel dem gewidmet und man muss da auch ein bisschen vorsichtig sein, es ist nicht so einfach zu sagen, daran liegt es jetzt, dass sie schlechter geworden sind, es hat sich auch in der Bevölkerung einiges geändert und auch kulturell hat sich einiges geändert, aber doch dieser Rückgang, ich glaube, der entspricht so zwei verlorenen Lernjahren, ist einfach ziemlich groß, also dreimal so groß auch wieder im Rückgang im internationalen Vergleich. Wir sind ja alle schlechter geworden, aber Finnland ist eben noch viel schlechter geworden und gleichzeitig hat sich auch eben viel im Schulsystem verändert. Und wie du angesprochen hast, ist eben seit Anfang der 2000er Jahre sind bestimmte didaktische Konzepte immer stärker in die Schulen eingeflossen. Unter anderem so die Idee, dass Instruktion nicht mehr so wichtig ist, dass so Phasen der Instruktion nicht so wichtig sind, dass man das Schülerinnen und Schüler schon in sehr jungen Jahren sehr selbstgesteuert ohne viel Anleitung durch die Lehrkraft lernen sollten. Und das Fachwissen, das verbindliche Fachwissen wurde auch schrittweise zurückgefahren. Und der Höhepunkt dieser Bewegung ist so in den späten 10er Jahren passiert. Mit Anfang des neuen Lehrplans 2016 wurden flächendeckend neue Schulgebäude gebaut oder wenn sie generalsaniert wurden, dann eben so gebaut, dass es keine richtigen Klassenzimmer gab, sondern sehr großflächige Lernlandschaften, bei denen Schülerinnen vielleicht zwei, drei Klassen zusammen in einem Ort lernen, von einem Team von Lehrkräften betreut wird. Sehr schöne Schulen, muss man sagen, architektonisch sehr beeindruckend, bei denen es aber eben nicht bei dem auch sehr, sehr, sehr bewusst nicht auf diese Phasen der Instruktion gesetzt wurde. Und man hat so ein bisschen die Erfahrung gemacht, beziehungsweise noch dazu gesagt, dass das auch tatsächlich gegen den Willen von vielen Kollegien geschehen ist. Also das war eine Ansage von oben, das war auf Empfehlung des Nationalen Landesinstitutes, das viele Empfehlungen für die Kommunen ausspricht, die für Bildung in Finnland zuständig sind. Und man hat mir erzählt eben, dass diese Ideen vor allem von den Bildungsbehörden irgendwie durchgesetzt wurde. Und Lehrkräfte nicht so wirklich in diesen Entscheidungsprozessen beteiligt waren. Und man hat die Erfahrung gemacht, so in den letzten 10 Jahren, dass das mit vielen Problemen einherging, diese Art Schule zu gestalten. Zumindest in diesem Fall. Das war sehr laut. Viele Schülerinnen und Schüler konnten sich nicht gut konzentrieren und viele, gerade schwächere Schülerinnen und Schüler, waren überfordert mit der großen Freiheit und man hat tatsächlich dann auch wirklich angefangen, wieder Klassenzimmerwände einzubauen in diese Schulen oder große dicke Vorhänge einzuführen oder reinzubauen. Und jetzt werden auch neue Schulgebäude nicht mehr nach diesem Stil gebaut. Also man hat mir das auch dort als Hype quasi beschrieben, der jetzt wieder ein bisschen abgeklungen ist. Und das Landesinstitut hält sich ein bisschen zurück mit Empfehlungen. Also es ist wirklich so eine Wellenbewegung gewesen, die wir nicht nur in Finnland gesehen haben, aber auch zum Beispiel in den USA ein paar Jahrzehnte her. Und die hat sich jetzt eben dann auch in Finnland wieder gespiegelt.
Ich würde da gerne nochmal nachhaken, weil du gesagt hast, man kann es nie kausal festmachen. Stimmt natürlich.
Ja, klar.
Man kann nie kausal festmachen, wo solche Rückgänge bei Vergleichsuntersuchungen herkommen. Und es gibt natürlich kulturelle Veränderungen. Und es ist ja auch so ein beliebtes Argument, dass man sagt, Schule hat da gar nicht so den großen Einfluss. Und demgegenüber ist aber Migration ein ganz wichtiger Faktor. Du hast aber, glaube ich, am Beispiel von Finnland gezeigt, dass die Migration nicht der wesentliche Einflussfaktor sein kann.
Also man sieht schon in den großen Städten wie Helsinki, da gab's schon deutlich mehr, also Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund. Und natürlich, so hat man das ja auch beschrieben, hat das auch einen Einfluss, weil Finnland auch historisch gesehen nicht so gut gewappnet war für Schülerinnen und Schüler, die nicht Finnisch zu Hause sprechen. Und die haben ein bisschen länger gebraucht, einfach um mit dieser Heterogenität umzugehen. Aber man sieht auch, dass die Leistungen bei finnischsprachigen Schülerinnen und Schülern massiv sinken und auch in Regionen, wo nicht besonders viele Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund gibt. Also der Migrationshintergrund alleine kann es nicht erklären.
Anderes Thema. Ich habe mal eine Folge gemacht zur Differenzierung und ich habe auch mit John Hattie über Differenzierung gesprochen. Es hat für viel Aufsehen gesorgt, weil er sich da sehr kritisch zu diesem Konzept geäußert hat. Mhm. Und das konnten viele nicht nachvollziehen. In deinem Buch habe ich jetzt einen Gedanken gefunden zur Differenzierung. Der kommt in der Folge auch irgendwie vor, aber ich wünschte, ich hätte den so klar formuliert wie du. Nämlich, sinnvolle Differenzierung ist nicht die, bei der jede Schülerin und jeder Schüler unterschiedliche Anforderungen bekommt, sondern bei der die Anforderungen prinzipiell für alle gleich sind und jede Schülerin und jeder Schüler die dafür benötigte Unterstützung bekommt. Benjamin Bloom würde wahrscheinlich frohlocken. Wie machen die Finnen das mit der Differenzierung?
Ja, also dieses Prinzip, dass nicht im Leistungsniveau differenziert wird, sondern im Grad der Unterstützung, das habe ich nicht nur in Finnland gesehen. Das heißt, es ist so ein Muster, das ich wirklich in verschiedenen Ländern beobachtet habe und auch so als gemeinsames Prinzip darstelle, also zum Beispiel in Estland und in Japan. In diesen Ländern fordert man die Schülerinnen und Schüler heraus, hohe Lernziele erreichen zu können. Sie lernen auch bis zur 9. Klasse zusammen, aber tatsächlich auf einem Niveau, das oft mit oder auf höher ist als das deutsche Gymnasium. Also ich habe da auch einige Schulbücher durchblättert und war da echt beeindruckt. Aber wo differenziert wird und das auch nicht im Unterricht, wird selten gesagt, ach, jetzt haben wir fünf verschiedene Lernniveaus und jeder findet irgendwie sein eigenes Lernniveau, das ihm gerade passt. Sondern wo differenziert wird eben darin, wie viel Unterstützung gebe ich einem Kind? Und diese Unterstützung findet oft nicht im Fachunterricht selber statt, sondern es gibt klassenübergreifende Konzepte, um Lernlücken abzufedern. Zum Beispiel in Finnland. In Finnland gibt es schon seit einigen Jahren das Konzept der Teilzeit-Kleingruppenförderung. Das heißt, wenn ein Schüler, zum Beispiel ein Zweitklässler, in Mathe irgendwie hinterherhängt, vielleicht war er ein paar Wochen krank, kann er ohne eine medizinische Diagnose bekommen zu müssen, kann er in eine Kleingruppe wechseln, in Teilzeit, vielleicht 2 der 4 Mathestunden, und dort von einer Sonderpädagogin, die diese Klassenstufe in Mathematik begleitet, gefördert werden. Ein paar Wochen in der Kleingruppe, das sind dann vielleicht 3 bis 5 Kinder oder so, bis er dann wieder so weit ist, die Lernlücke ist geschlossen irgendwie, man hat verstanden, woran es liegt, das Missverständnis, dann wieder in Vollzeit zur großen Gruppe dazugehen kann. Das ist ein sehr flexibles System und auch sehr, sehr adaptives System. Wenn man zum Beispiel merkt, ach, die Kleingruppenförderung, die 2-mal pro Woche reicht nicht aus, dann kann es sogar eine Stufe weitergehen und es kann sogar vielleicht zeitweise 1:1 Unterstützung geben. Das System passt sich den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler an und es ist eben temporär. Es ist nicht so, dass jetzt man als Schüler abgestempelt wird, ach, du bist ein Förderkind, sondern jeder braucht irgendwann mal Unterstützung. Und wir wissen aus den Statistiken, dass etwa 30% der Schülerinnen und Schüler in jedem Schuljahr bis zur 9. Klasse irgendeine Art von Unterstützung über dem normalen Klassenunterricht hinaus in Anspruch nimmt. 30%, das ist mega viel. Und man sieht so, da gibt es wirklich ein ganzes Fördersystem, bei dem eben nicht nur auf die geschaut wird mit medizinisch diagnostizierten Förderbedarf oder Lernschwierigkeiten, sondern jeder braucht irgendwann mal Unterstützung.
Ja, da höre ich sofort das Gegenargument. So ein System, das ist ja ungeheuer ressourcenintensiv. Da braucht man ja wahnsinnig viel Personal, um so ein System aufrechtzuerhalten.
Ja, also die Förderlehrkräfte spielen schon eine größere Rolle und da gibt es mehr davon. Und man kann auch, viele Grundschullehrkräfte haben zum Beispiel eine Weiterbildung gemacht zur Förderlehrkraft. Also es gibt auch viele Lehrkräfte, die vielleicht mehrfach qualifiziert sind. Das Ding ist mit so einem Ansatz, weil er schon sehr früh beginnt. Die schauen schon in der Einschulung, ob welche Kinder haben irgendwie einen Förderbedarf oder bringen noch nicht die basalen Kompetenzen mit, in Finnisch oder in Mathe zum Beispiel. Weil sie schon sehr proaktiv diese Lernlücken diagnostizieren und dann proaktiv fördern, nimmt der Bedarf im Laufe der Jahre einfach ab, weil diese riesen Lernlücken nicht entstehen, weil man schon sehr früh darauf abzielt. Ähnliches habe ich in Singapur gesehen, ähnliches habe ich in Finnland gesehen, wo man setzt auf die Kleingruppenförderung und natürlich, es ist eine sehr intensive Förderung und ja, natürlich 30% in Finnland nehmen die in Anspruch, aber eben nicht das ganze Jahr, sondern vielleicht nur 2 Wochen oder so. Und wir haben ja auch Förderlehrkräfte, wir haben ja auch Förderstunden, aber die finden dann meist im 2. Halbjahr statt, wenn man im Zwischenzeugnis eine 5 auf dem Zeugnis stehen hat, dann ist man das ganze 2. Halbjahr in diesem Förderkurs, so ist es ja oft bei uns, und lieber ein paar Wochen im 1. Halbjahr schon, wenn man schon sieht, ach, da gibt es eine Lernlücke, die schon mal schließen, statt irgendwie reaktiv schon sehr große Lernlücken versuchen zu beheben. Ich glaube, das wäre dann ein ressourcensparender Ansatz. Also es geht nicht nur darum, wie viele Lehrkräfte, sondern auch wirklich, wie setze ich sie ein.
Okay, lass uns mal von Finnland nach Singapur springen. Bei dem Kapitel habe ich auch wahnsinnig oft gestaunt. Die Singapurer haben seit 1965 einen fast unglaublichen Bildungsaufstieg hingelegt, schreibst du. Also die hatten eine hohe Analphabetenquote noch in den 1960er Jahren und 2000 waren sie dann Bildungsweltmeister. In dem Buch wird sehr stark darauf hingewiesen, wie dieser Bildungsaufstieg mit der Professionalität und vor allem mit der Professionalisierung der Lehrerinnen und Lehrer zusammenhängt. Was machen die Singapurer da anders als wir in Deutschland?
Ja, also der Lehrerberuf ist ja ein extrem vielschichtiger Beruf und ein sehr komplexer Beruf und der sich wirklich andauernd verändert. Und man kann eigentlich nie ausgelernt haben in diesem Beruf. Und was Singapur erkannt hat, ist dass man dieses lebenslange Lernen viel, viel stärker fördern muss, als es in vielen anderen Systemen der Fall ist. Das sieht ganz konkret so aus, dass Lehrkräfte in Singapur 100 Stunden pro Jahr Anspruch auf Lehrerfortbildung haben. Das ist ein wahnsinnig hoher Wert. Zum Vergleich, so Hamburg ist Spitzenreiter in Deutschland, das sind 30 Stunden Fortbildung. Aber diese 100 Stunden Fortbildung, das muss man sich nicht so vorstellen, dass die Lehrkräfte irgendwie an ein Landesinstitut gehen und sich dort irgendwie einen Vortrag anhören oder so. Diese Fortbildungsstunden sind in den Lehreralltag integriert und sehr stark, also es ist eigentlich, verbinden sie Fortbildung mit Teamarbeit und Unterrichtsentwicklung. Das machen sie primär an dem Konzept der professionellen Lerngemeinschaften. Das sind Arbeitsgruppen von Lehrkräften, vielleicht 4, 5, 6 Lehrkräfte, die sich einmal pro Woche treffen und gemeinsam Unterricht planen, Unterricht entwickeln. Ich habe da selber auch an solchen Sitzungen teilnehmen können. Ich bin ja von der Ausbildung Mathelehrer und habe an einer Mathe PLG, an einer Mathe professionellen Lerngemeinschaft teilnehmen können. Das war eine Sitzung von Lehrkräften, die 9. Klasse unterrichtet haben in Mathe. Und die haben quasi ihre Lerngemeinschaft gebildet für das Jahr. Und fachlich ging es um exponentielles Wachstum und wie kann man Probleme aus der Realität irgendwie modellieren, mathematisch. Und das Projekt, da ging es darum, dass die Schülerinnen und Schüler, die sollten ein Stück Toastbrot nehmen, in eine Plastiktüte packen und über mehrere Wochen das Wachstum des Schimmels messen und eine passende Funktion dafür finden, um dieses Schimmelwachstum zu beschreiben. Das war so ein bisschen die Projektaufgabe für dieses Projekt im Matheunterricht. Und in der Sitzung ging es eben darum, wie kann man dieses Projekt für Schülerinnen und Schüler didaktisch gut aufbereiten. Das war so ein bisschen die Herausforderung. Ist ja auch keine einfache Aufgabe, da muss man ja echt viel sich da Gedanken dazu machen. Und die haben wirklich in 90 Minuten sehr detailliert diskutiert, wie man zum Beispiel eine bestimmte Frage stellt. Also die haben wirklich 10 Minuten lang an dem Wortlaut einer Frage diskutiert, um das besonders kognitiv aktivierend für Schülerinnen und Schüler zu gestalten. Und ich war am Ende dieser 90 Minuten total baff. Ich habe noch nie so intensiv über Unterricht mit anderen Lehrkräften gesprochen. Ich habe selber total viel gelernt dabei. Und diese Art von Zusammenarbeit, also in der Bildungsforschung nennt man das ja Co-Konstruktion, weil man zusammen sich ein neues Verständnis konstruiert von dem, was guten Unterricht ausmacht, das findet man wirklich an allen Schulen in Singapur. Das ist ein Ergebnis von einer landesweiten Strategie, um diese Art der engen Zusammenarbeit in jeder Schule zu implementieren. Und das macht den Beruf als Lehrkraft in Singapur auch total spannend, weil man sich auch intellektuell ganz stark weiterentwickelt. Und dort gibt es auch, die Regierung hat auch so verschiedene Karrierelaufbahnen eingeführt, unter anderem so eine didaktische Laufbahn, bei den Lehrkräfte mit jeder Stufe mehr Verantwortung für die Unterrichtsentwicklung übernehmen können und sich auch spezialisieren können. Zum Beispiel in Mathedidaktik für die Grundschule. Dann ist man vielleicht in seiner Region so die Expertin für Mathedidaktik und kann auch andere Schulen dabei unterstützen. Und das ist ein ganz attraktiver Karrierepfad, der auch wichtig ist, damit so eine Expertise auch da ist, um solche Lerngemeinschaften anzuleiten, die Ergebnisse in die Breite zu tragen. Ich war da sehr inspiriert und ich hätte mir davon auch sehr viel für Deutschland gewünscht.
Karrierepfad heißt ja auch, es gibt nicht nur verschiedene Möglichkeiten, sich in dem Beruf weiterzuentwickeln, sondern es bedeutet auch, wenn ich es richtig verstanden habe, dass dann die Leute, die in bestimmte Positionen kommen, also nehmen wir zum Beispiel mal eine Ausbildungsposition, dass die tatsächlich über die Expertise dafür verfügen. Ja. Während es in Deutschland halt mehr oder minder von nachgewiesener Expertise unabhängig ist, ob jemand junge Lehrkräfte ausbilden darf.
Ja, leider. Also ja, die haben einfach deutlich mehr Funktionsstellen in irgendeiner Art und Weise. Also wirklich Stellen, die ausgeschrieben sind, bei denen man sich auch wirklich bewerben muss drauf. Und für jede dieser Stufen in dieser didaktischen Laufbahn muss man auch nur irgendeine gewisse Art von Weiterbildung mitnehmen. Ich habe viele Lehrkräfte getroffen, die zum Beispiel ein Sabbatjahr eingelegt haben, um dann noch ein zweites Studium, ein Masterstudium zu absolvieren, so ein Weiterbildungsstudium mit Mitte 40 oder so. Weil das war so ihr Weg, um sich so weiter zu qualifizieren, zum Beispiel als didaktische Leiterin in der Schule zu agieren. Und das bringt eine Wahnsinnsexpertise in diese Schulen. Und in Deutschland hört man leider oft nach der Ausbildung auf. Also nach dem zweiten Examen ist man ja irgendwie gelernte, fertige Lehrkraft, in Anführungszeichen. Aber das ist ja vom Sprachgebrauch völlig bescheuert eigentlich, als fertige Lehrkraft zu gelten, weil man ist nie fertig in dem Beruf.
Okay. Du nennst Singapur als Positivbeispiel, du nennst Japan als Positivbeispiel. Und ich stelle jetzt einfach mal die Vermutung an, dass es auch Kritik gab. Und zwar würde ich vermuten in die Richtung, warum sollte man sich gerade an solchen Ländern orientieren, die sehr rigide Leistungsvorstellungen haben. Zumindest ist bei uns immer so der Eindruck von diesen Ländern,
ja,
die außerdem ein sehr stark boomendes Nachhilfesystem haben und die einen hohen Anteil von psychisch sehr belasteten jungen Menschen haben. Wie siehst du das? Beißt sich da der Status des Bildungsweltmeisters mit bestimmten ethischen Prinzipien?
Ja, also das sind keine Utopien, diese Länder. Und ich rede auch im Buch nicht schön. Ich habe wirklich sehr ausführlich beschreibe ich so die Schattenseiten von diesen Ländern. Und gleichzeitig sollten wir uns nicht blenden lassen von diesen Schattenseiten und quasi das, was man doch lernen kann von diesen Ländern, zu ignorieren. Aber an sich, ja, also immer wenn Lebenschancen verteilt werden in einem Schulsystem, entsteht Druck. Und in diesen beiden Ländern wird vor allem gegen Ende der Schulzeit werden einfach besonders viele Lebenschancen verteilt, weil es in diesen Ländern ganz stark darum geht, an welche Uni man studiert. Also da gibt es wirklich klare Rankings in den Universitäten und es gibt so die Elite-Unis, die so ein tolles Leben versprechen, eine tolle Karriere und die dann die weniger angesehenen, das ist dann man, also es gibt's dann, weiß man dann jetzt schon, dass es nicht so zur tollen Karriere kommt. Und in Deutschland haben wir das Privileg, dass es viele Möglichkeiten gibt, irgendwie aufzusteigen im Leben. Es gibt Ausbildungen, auch Menschen, die eine Ausbildung gemacht haben, die sehr erfolgreich sind. Aber auch, es ist eigentlich egal, in welche Uni man geht in Deutschland, für die meisten, allermeisten Studiengänge. Und einfach so wie die Arbeitswelt strukturiert ist und wie die Hochschulwelt strukturiert ist, ist es eben anders in diesen Ländern. Und ja, das heißt auch, dass vor allem gegen Ende der Schulzeit viele Schülerinnen und Schüler in diesen beiden Ländern eben viel Zeit mit außerschulischer Nachhilfe verbringen. Also in Japan zum Beispiel, so ab der 9. Klasse, so 4 bis 5 Mal, vielleicht 1-2 Stunden in der Woche. Das sind wirklich, kann man es schon so als Prüfungshölle beschreiben. Und gleichzeitig gibt es schon auch Evidenz oder sagen wir mal Argumente, die nahelegen, dass diese PISA-Erfolge nicht nur auf diesen dieser außerschulischen Nachhilfe basieren. Zum Beispiel in Japan, ich war ja gerade dabei, wir haben so die Vorstellung, ach, ab der 1. Klasse schuften sie und werden sie gedrillt und geht die Nachhilfe. Das ist in Japan nicht der Fall. Dort wird wirklich erst ab der so Ende 8. Klasse, 9. Klasse, wenn es auf die ersten Prüfungen, Aufnahmeprüfungen für die Highschool zugeht, entsteht dann der Druck und die allermeisten Schülerinnen und Schüler fangen auch erst dann an mit dieser intensiven außerschulischen Nachhilfe für diese Prüfungsvorbereitung. Und die Grundschuljahre und die Anfänge der Mittelschuljahre, 7., 8. Klasse, sind noch ziemlich entspannt. Und da geht es auch, gerade in der Grundschule, geht es auch viel darum, den Schülerinnen und Schülern also japanischen Werte zu vermitteln und vielleicht so Basiskompetenzen aufzubauen und nicht wirklich um dieses Pauken, Pauken, Pauken. Da unterscheiden sich die asiatischen Länder auch. Und das heißt, die Schülerinnen und Schüler, die in der 9. Klasse PISA machen, haben den Großteil ihrer Schullaufbahn nicht in einem System verbracht, wo sie super, super viel Zeit in außerschulische Nachhilfe gesteckt haben. Und Japan nimmt ja auch teil an anderen Leistungsvergleichen, wie TIMSS, die ja die 4. und 8. Klasse prüfen, wo sie genauso erfolgreich sind. Das heißt, das Argument fällt für mich ein bisschen flach. Und wir wissen auch, es gibt sehr interessante Video-Filmstudien, bei denen Forscherinnen und Forscher in den Unterricht gegangen sind und haben systematisch Matheunterricht gefilmt. In Japan, in Deutschland und noch in anderen Ländern. Und man hat wirklich dort gesehen, der Matheunterricht in Japan ist viel kognitiv aktivierender als in Deutschland zum Beispiel. Da müssen die Schülerinnen und Schüler viel kreativer denken, müssen viel mehr analytisch und kritisch beurteilend denken als in Deutschland, wo es eher die Ein-Wort-Antworten war, wo es eher so die Drillaufgaben, wo man nicht so wirklich kognitiv aktivierend unterwegs war. Also ich glaube, wir müssen uns von vielen von diesen Stereotypen lösen, um einen differenzierten Blick drauf zu werfen. Das ist soweit in Japan und wenn ich nochmal darf, in Singapur auch. In Singapur ist es wirklich so, da fängt es deutlich früher an, dort hat man nach der 6. Klasse gibt es einen sehr harten Test, der Primary School Leaving Exam, das kann man so als Grundschulabitur vielleicht übersetzen, wo auch viel Druck entsteht, wo es auch bis vor sehr kurzem auch verschiedene Schulzweige im Spiel war, die auch so die Lebenschancen verteilen eben. Und da fängt man schon auch sehr, sehr früh an mit der Nachhilfe. Und gleichzeitig ist es so, dass die Schülerinnen und Schüler aus einkommensschwachen Familien, die sich keine Nachhilfe leisten können, die also nur auf staatliche Schulsysteme angewiesen sind, die schneiden trotzdem viel, viel, viel besser ab als Schülerinnen und Schüler in anderen Ländern in sozial vergleichbaren Lagen. Das heißt, da ist auch irgendwas anderes im Spiel. Und auch wenn man diese Schulen besucht, ich sag's jetzt noch einmal, wie viele Ressourcen und Manpower und Energie diese Schulen in guten Unterricht stecken, in Unterrichtsqualität, in die Weiterentwicklung von Unterricht. Das ist der absolute Wahnsinn. Da sind wir so meilenweit entfernt an unseren Schulen. Einfach was für eine Priorität das hat, immer weiter und sich zu verbessern und den Unterricht immer besser zu machen. Da kann man nicht nach Hause kommen mit dem Eindruck, ach nee, ist nur die Nachhilfe, weil die Schulen einfach so gut aufgestellt sind. Und man kann es auch vergleichen mit Ländern wie Indien zum Beispiel, hatten auch sehr ausgeprägtes Nachhilfesystem, viel Zeit in außerschulischen Bildungseinrichtungen wird da verbracht von den Schülerinnen und Schülern, aber die schneiden lange nicht so gut ab wie Singapur. Also natürlich, es gibt Schattenseiten und ich gehe wirklich im Buch auch sehr intensiv darauf ein, dass es eben keine Utopien sind und gleichzeitig sollten wir uns nicht davon blenden lassen, von unserer westlichen Europäer, wir machen alles besser, Sicht irgendwie. Aber man kann sehr viel auch von asiatischen Schulsystemen lernen.
Und den einen Aspekt, den du gerade angesprochen hast, den muss ich jetzt einfach nochmal aufgreifen, weil ich den einfach persönlich für sehr bedeutsam halte. Du hast ja gesagt, die haben einen hochkognitiv aktivierenden Unterricht, zum Beispiel in Japan.
Ja.
Und sie lernen dabei Aufgaben kreativ zu lösen und sie lernen dabei kritisches Denken. Und ich glaube, es ist ein unglaublicher Kurzschluss, der leider auch durch die OECD mit verursacht wird, dass man solche Fähigkeiten wie eben Kreativität oder kritisches Denken, dass man die als generische Skills schulen kann oder als Meta-Skills oder mit welcher Worthülse man sie auch immer versehen möchte. Und dahinter steckt auch die Vorstellung, dass diese Skills, die keine Skills sind, dann auf verschiedene Bereiche übertragbar sind. Was aber eben nicht funktioniert und was kognitionspsychologisch auch gar nicht funktionieren kann.
Ja.
Und genau da hat man ja in Finnland gesehen, dass es eben nicht funktioniert. Und Länder wie Japan sind erfolgreich darin, solche Fähigkeiten durch Fachunterricht domänenspezifisch zu schulen. Das ganze Gerede über 4K und 21st Century Skills ist eine Sache, die durch die Bildungswissenschaft stark in Frage gestellt wird. Aber durch deine Beispiele wird diese Infragestellung sehr konkret untermauert. Trotzdem setzt man in Deutschland auf genau solche Trends, anstatt zu schauen, wie machen es denn eigentlich die Länder, wo die Förderung von solchen Merkmalen tatsächlich funktioniert.
Und natürlich ist kreatives Denken total wichtig und auch kritisches Denken total wichtig, will man ja überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber die Frage ist, wie kommen wir dahin? Und im Buch spreche ich auch davon, man braucht die richtige Didaktik zur richtigen Zeit. Und so wie ich die empirische Bildungsforschung lese, und du kannst mir auch gerne widersprechen, ist es wichtig, gerade am Anfang, dass es durch angeleitete Instruktion, das ist besonders wirksam, wenn es darum geht, Fachwissen aufzubauen. Und dann, wenn es darum geht, zum Beispiel in den Transfer zu gehen, dann kommen auch gerne problemlösende Aufgaben ins Spiel, wo man dann vielleicht dieses Fachwissen nochmal anwenden kann auf neue Probleme und dann auch wirklich diese, in Anführungszeichen, Skills irgendwie erlernen kann. Aber zu versuchen, nur durch irgendwie offenes Lernen oder Projektarbeiten irgendwie kreativ zu werden, wenn die Wissensbasis nicht da ist, dann verflachen solche Aufgaben, die an sich sehr anspruchsvoll sein können, zu sehr anspruchslosen Aufgaben, wo man nur ein bisschen kreativ ist, in Anführungszeichen, aber nicht wirklich viel dabei lernt.
Ja, Stichwort Expertise-Reversal-Effekt. Ich habe eine Podcast-Folge dazu, du hast ein ganzes Kapitel dazu. Das ist genau der Punkt.
Ja, genau.
Letzte Frage. In Deutschland hatten wir 2000 den PISA-Schock. Dann ging es eine Zeit ganz passabel bergauf. Man hatte den Eindruck, jetzt macht man Fortschritte durch Kompetenzorientierung, durch höhere Bildungsgerechtigkeit. Alles auch verursacht durch politische Steuerung. Und jetzt kam der neue Schock. Die Leistungen sind jetzt noch schlechter als 2000. Und vielleicht etwas plakativ gefragt, was wäre der wichtigste Faktor, den du für Deutschland von deiner Bildungsreise mitnehmen würdest?
Ja. Also wir haben ja über vieles gesprochen. Wir haben ja in Deutschland das große Problem, dass wir einfach so viele Schülerinnen und Schüler haben, die nicht den Mindeststandards erfüllen. Also wirklich, jeder Vierte kann nicht lesen, jeder Dritte kann nicht gescheit rechnen in der 9. Klasse. Das ist so, dass die Zahlen, die aus der letzten PISA-Studie gekommen sind. Und diese große Gruppe, wir müssen die früher abfangen und früher fördern. Ganz gezielt, wie in Finnland zum Beispiel, dass wir schon sehr früh und regelmäßig diagnostizieren, welche Lernlücken gibt es und dann wirklich sehr gezielt mit zum Beispiel Kleingruppenförderung diese Lernlücken angehen. Und nicht versuchen, jeder Lehrkraft das alleine das zu überlassen, dass sie selber in dem Unterricht mit bestimmten Methoden, mit der Heterogenität da eben allein gelassen wird, sondern es braucht klassenübergreifende Strategien mit geschultem Fachpersonal, das da unterstützen kann. Also das würde ich mir wünschen als den wichtigsten Faktor.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie ein intelligentes und sehr unterhaltsames Buch über Bildung lesen möchten, abseits von dem ganzen Schule neu denken und Schule der Zukunft Gequassel, dann kaufen Sie sich doch Die Bildungsweltmeister von Alexander Brandt. Und wenn Sie durch dieses Buch dann Lust bekommen haben, sich noch intensiver mit Bildungsforschung auseinanderzusetzen, dann kaufen Sie sich Psychologie fürs Klassenzimmer. Das Buch zum Podcast, erhältlich ab 16. Juli im Buchhandel. Alexander, ich danke dir vielmals, dass du hier warst. Es war ein sehr, sehr interessantes und aufschlussreiches Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Psychologie fürs Klassenzimmer. Forschung zu Schule und Unterricht, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte. Bis zum nächsten Mal.